Willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir reden heute über das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 70. Text und Melodie stammen von Philipp Nicolai. Er hat es zuerst veröffentlicht im Freudenspiegel des ewigen Lebens 1599. Im Gesangbuch ist auch ein vierstimmiger Satz von Johann Sebastian Bach abgedruckt. Und da ist der Text der sechsten Strophe unterlegt. Finde ich ungewöhnlich, aber wer weiß. Es ist das Wochenlied für Epiphanias neben dem anderen Lied »Stern über Bethlehem«. An den Mikrofonen begrüßen euch heute
Martina Hack, Kirchenmusikerin in Sachsen, und
Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Das ist ein euphorischer Liedtext, geschrieben von jemandem, der über beide Ohren verliebt zu sein scheint und den Geliebten in den höchsten Tönen beschreibt und mit entzückten Ausrufen bedenkt.
Du leuchtend Kleinod, edler Stern. Ach, geht ja, das gut.
Strophe 3, ne? Oder in Strophe 2, ei, meine Perl. Ja, der Geliebte ist Christus, das muss man an dieser Stelle vielleicht gleich sagen. Und es ist kein Zufall, dass der ursprüngliche Titel des Liedes lautete »Ein geistlich Brautlied der gläubigen Seelen vor Jesu Christo, ihrem himmlischen Bräutigam«. Das ist schon speziell, aber es kriegt mich gerade in seiner überschwänglichen Inbrünstigkeit, ist auch so ein Wort aus einer vergangenen, untergegangenen Welt. Allerdings fällt mir auf, dass Melodie und Text bisweilen nicht ganz passgenau sind. Zum Beispiel in Strophe 5, Herrgott, Vater, da zwingt einen die Melodie, eine Silbe zu betonen, die man beim natürlichen Sprechen nicht betonen würde. Sowas stört mich dann schon, ne? Also
man singt dann Herrgott, Vater.
Genau, ja, das fällt mir ein bisschen auf.
Manche nennen dieses Lied das Morgensternlied. Das klingt doch richtig schön. Ich singe es auch wirklich gerne in der Epiphaniaszeit. Ja, und wie du schon gesagt hast, es ist euphorisch, etwas verklärt, entrückt in seiner Liebespoesie, in seiner Liebessprache. Eigentlich bin ich keine Liebhaberin von Wortwendungen wie nach dir wallt mir mein Gemüt.
Sagst du das nicht zu deinem Mann?
Nein, das sage ich nicht. Aber ich mag es eher schlichter, aber ich finde bei dem Lied so gut, ich kann dabei schmunzeln, während ich das singe, so innerlich schmunzlig, so wie kann man sich sowas ausdenken. Aber ich sing's gerne, weil das macht mich fröhlich, beschwingt, lebendig, steckt mich an. Und ich finde, wenn das ein Lied kann, ein fröhlich machen, das ist doch schon eine ziemlich hohe Kunst.
Ja, manche nennen es das Morgensternlied, manche nennen es auch das Schmunzellied des Gesangbuchs. Okay, wir gucken mal auf Philipp Nicolai.
Den Text dann.
Also als ich angefangen habe, zur Biografie von Philipp Nicolai zu recherchieren, da dachte ich, das kommt doch alles irgendwie bekannt vor. Und so war es auch. Wir haben bereits ein Lied von Nicolai bearbeitet, nämlich das wahnsinnig schöne Lied
Machet auf, ruft uns die Stimme. Aber hier heute geht es ja um das andere Lied aus seiner Feder.
Ja, trotzdem noch mal ein paar Sachen zu seiner Biografie. Ich lese mal einen Satz vor, den ich zu Nicolai in einem wunderbaren Buch gefunden habe. Das Buch heißt Geistliches Wunderhorn, große deutsche Kirchenlieder. Und dort steht, sympathisch wirkt er nicht, der leidenschaftliche Starrkopf, der mit eifernder Strenge die Sache der Lutheraner gegen Katholiken und Calvinisten verteidigte. Philipp Nicolai, seit 1596 Pfarrer in Unna, später Hauptpastor an St. Katharinen in Hamburg. Was wissen wir über Philipp Nicolai? Er wurde 1556 in Mengeringhausen geboren, als Sohn eines ehemals katholischen, dann aber evangelisch-lutherischen Pfarrers. Ja, es ist die Zeit, in der sich die Reformation ausbreitet und auf Widerstand trifft. Eine Zeit theologischer Kämpfe, eine unruhige Zeit. Und diese Unruhe schlägt sich in der Biografie Nicolais nieder. Er ist an vielen unterschiedlichen Orten und von vielen unterschiedlichen Menschen unterrichtet und ausgebildet worden, unter anderem in Kassel, in Dortmund, in Hildesheim und Mühlhausen in Thüringen.
Einer seiner Lehrer war übrigens Ludwig Helmbold, den kennen wir auch schon. Der ist nämlich der Autor des Kirchenliedes »Nun lasst uns Gott dem Herrn«. Was ist noch wichtig zu Nicolai zu erzählen?
Ja, also was biografisch noch interessant ist und was auch unmittelbar mit unserem Wochenlied zu tun hat, ist, dass der Nicolai ab 1588 als Hofprediger und Erzieher des Grafen Wilhelm Ernst von Waldeck in Altwildungen tätig war. Diesem Grafen widmete er nämlich unseren Choral »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Und das zeigt sich im Lied daran, dass die Anfangsbuchstaben der Strophen das gleiche Akrostichon bilden wie der volle Name des Zöglings. Der hieß nämlich Wilhelm Ernst Graf und Herr zu Waldeck.
Also W-E-G-U-H-Z-W, die Anfangsbuchstaben.
Ja, komm, wir machen es nochmal an den Strophen.
Wilhelm.
Wie schön leuchtet.
Ernst.
Ei, meine Perl.
Graf.
Gieß sehr tief in das Herz hinein.
Und.
Von Gott kommt mir, das ist Strophe 4, also U und V sind sich vom Schriftbild sehr ähnlich und wurden in den Texten der damaligen Zeit nicht immer streng unterschieden, muss man vielleicht dazu sagen.
In der fünften Strophe beginnt es mit Herr.
Ja, das ist also auch Teil des Namens, ne? Wilhelm, Ernst, Graf und Herr zu Waldeck. Und die Strophe geht auch mit Herr los, Herr Gott, Vater, mein starker Held.
Zu.
Zwingt die Saiten in Kythara.
Waldeck.
Wie bin ich doch so herzlich froh.
Ja, der junge Graf starb bereits in jungen Jahren. 1597 hat Nicolai den Text wohl geschrieben oder 1598. Jedenfalls starb der junge Graf 1598, 14-jährig. Nicolai war dann Pfarrer später in der westfälischen Stadt Unna in der Grafschaft Mark. Zu einer Zeit, als neben den ganzen Glaubenskriegen auch noch die Pest wütete. Und es ist beschrieben, dass er täglich bis zu 30 Gemeindeglieder da beerdigen musste. Er musste ja als Pfarrer diese Bestattung begleiten. Und das muss wohl sehr prägende Zeit gewesen sein. Auch schrecklich, sich das so vorzustellen, 30 Menschen täglich zu begraben. Später wirkte dann Nicola, das haben wir auch schon gesagt, als Hauptpastor an der St. Katharinenkirche in Hamburg, wo er dann auch 1608 starb.
Im Text des Liedes, so habe ich gelesen, erleben wir die menschliche Seele in ewigen Flitterwochen mit ihrem Jesus Bräutigam, dem, wie es heißt.
Klingt lustig,
ja, in ewigen Flitterwochen. Schreckliche Vorstellung, ewige Flitterwochen, finde ich übrigens. Aber also jedenfalls, der Jesus Bräutigam wird ja beschrieben in Strophe 6 als wunderschöner Bräutigam. Und das Lied scheut sich nicht, dass also dieses Flitterwochengefühl in innigen,
übertriebenen,
ja, Bildern, unseren aus Empfinden nach wahrscheinlich übertriebenen Bildern zur Sprache zu bringen.
Gibt es ja auch so viele Verniedlichungs- und Verkleinerungsförmchen.
Ja, und zwar sogar im Original noch mehr als in der Fassung, die uns jetzt vorliegt. Aber jetzt gibt es immer noch diese Verniedlichung, also das Blümlein in Strophe 2 zum Beispiel.
Ein Blümlein.
Ja, oder in das Jesulein in Strophe 6.
Dass ich möge mit Jesulein dem wunderschönen Bräutigam meinen.
Ja, und im Original hat Nicolai auch noch von den Äuglein Jesu gesprochen in Strophe 4. Daraus sind jetzt aber die Augen geworden.
Ein Glück.
Ja, überhaupt wurde einiges noch ein bisschen umgearbeitet im Laufe der Zeit. Hast du mal, willst du mal ein Beispiel hören?
Ja.
Anfang Strophe 3 hieß ursprünglich so: Geus sehr tief in mein Herz hinein, du heller Jaspis und Rubin, die Flamme deiner Liebe. Und erfreue mich, dass ich dort bleib, dass ich doch bleib an deinem auserwählten Leib, ein lebendige Rippe.
Naja.
Ich will jetzt auf die lebendige Rippe hinaus. Das steht jetzt, lesen wir heute nicht mehr in dem Text. Ne? Jetzt heißt es ja, dass ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib an deinem auserwählten Leib. Aber ursprünglich, dass ich doch bleib an deinem auserwählten Leib, ein lebendige Rippe.
Und worauf das bezieht sich
das? Ich denke, das spielt an auf die Erschaffung Evas aus der Rippe Adams. Okay. Da ist natürlich sofort auch sozusagen die Vorstellung sexueller Vereinigung mit dabei. Ne? Die beiden werden sein ein Fleisch, heißt es im Bibeltext. Also das ist hier so eine, ja, sexuelle Konnotation in dem Text, die man eben später rausoperiert hat. Und man hat eben nicht da rausgemacht, oh Herr, ein Gliedmaß, bleib an deinem auserwählten Leib. Und das klingt ja viel mehr nach Paulus, ne? Also da ist ja nicht so, es klingt mehr nach Epistel als nach
Hast du noch ein Beispiel?
Strophe 4. Im Original heißt es da: Nimm mich freundlich in dein Arme, dass ich warme werd von Gnaden.
Heute heißt es: Nimm mich freundlich in deine Arme und erbarme dich in Gnaden, dass nichts von warme werden.
Nee. Also das Lied ist im Original viel deftiger, viel expliziter. Man muss diese Jesus-Minne allerdings, ne, um sie richtig zu verstehen, in einen größeren Kontext einordnen. Was Nicolai hier macht, er schreibt bzw. veröffentlicht dieses Lied in einer Zeit, das hast du gerade schon gesagt, in der täglich Menschen an der Pest sterben und auch Nicolai selber damit rechnen muss, zu erkranken. Und vor diesem Hintergrund erscheint das Lied doch eher als so eine Art Widerstandslied gegen die Angst und Verzweiflung. Es erscheint als ein Trostlied. Nicolai beschreibt nämlich in seinem Lied das ewige Leben, das auf die Christen wartet und das von Freude geprägt sein wird. Freude über die Vereinigung mit Jesus, über die innige Gemeinschaft mit ihm. Das ist doch eine Aussicht, die den Menschen in Krankheit und Leid bestimmt geholfen hat. Du musst dir nur mal die letzte Strophe vor Augen halten. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz, also Jesus, ist das A und O, der Anfang und das Ende. Er wird mich doch zu seinem Preis aufnehmen in das Paradies, das klopfe ich in die Hände.
Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, deiner wart ich mit Verlangen.
Da wird der Tod nicht als Schrecken beschrieben, sondern als was Schönes, nach dem man sich sogar sehnen kann. Ja, der Text schöpft seine Bilder und Vorstellungen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, aus vielen Quellen. Da haben wir einmal den Psalm 45, das ist also ein Liebeslied, in dem es um einen König geht, der heiratet. Auch die Königin, seine Braut, wird in diesem Psalm besungen. Und wichtig für das Verständnis und die Rezeption Nikolais, ne, dass er gerade auf diesen Psalm gestürzt hat, vielleicht dürfte sein, dass dieser Psalm in der reformatorischen Tradition den König mit Christus identifiziert hat. Eine zweite biblische Quelle, aus der Nikolai schöpft, ist das Hohe Lied.
Ja, da.
Salomos, das, hätte ich. Ne? Das hättest du auch,
ja, genau. Sofort.
Sofort. Genau. Und eine dritte ist die Offenbarung des Johannes. Die war ja auch schon.
In unserem Lied, Wachet auf, ruft uns die Stimme, spielte die ja schon eine wichtige Rolle.
Genau, die ist wirklich eine schöne Folge, die könnt ihr euch nochmal anhören. Ja, und ich will noch kurz eben dir auseinandersetzen, wie die Offenbarung des Johannes oder exemplarisch in unserem Lied eine Rolle spielt. Die Offenbarung des Johannes ist ja, wie ich vor kurzem gelernt habe, Untergrundliteratur zur Zeit des römischen Imperiums. Ja, und nun ist die Frage, wie ist diese Schrift in unserem Lied präsent? Es geht sofort damit los. Ja. Wie schön leuchtet der Morgenstern, heißt es da. Mit dem Morgenstern ist Jesus gemeint. Jedenfalls in der Offenbarung des Johannes, auf die sich der Nikolai hier bezieht, da findest du nämlich im 22. Kapitel der Johannes-Offenbarung den Satz: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Und jetzt weiter, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern, sagt Jesus von sich selber. Und also Jesus bezeichnet nicht nur sich hier als Morgenstern, das war übrigens damals wohl auch ein Titel für Herrscher, sondern er sagt auch in diesem Zitat, er wäre Wurzel, also Ursprung, und Geschlecht und das Geschlecht Davids. Mit letzterem ist wohl gemeint, ich finde die Formulierung gar nicht so, ne, dass man sofort weiß, worum es hier geht. Also ich habe gelesen, damit ist wohl gemeint, dass Jesus der biblischen Überlieferung zufolge ein leiblicher Nachkomme Davids ist. Also ne, vermittelt über Josef sozusagen, gehört er in diese Erblinie. Und jetzt denkt man an die erste Strophe unseres Wochenliedes. Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn.
Die süße Wurzel Jesse.
So geht's weiter, ne? Und mit Jesse ist Isai gemeint, der Vater Davids. Und Christus wird also auch hier in dem Lied als Ursprung der davidischen Dynastie gesehen, wie in der Offenbarung, ne? Die süße Wurzel Jesse. Und dann geht's weiter, du Sohn Davids aus Jakobs Stamm. Da kann man einerseits wieder die Sache mit der Erblinie heraushören, ne? Dass also Jesus quasi ein leiblicher Nachkomme dieser davidischen Dynastie ist, aber Sohn Davids, das ist natürlich auch einer der Messias-Titel und das wird da auch mit reinspielen. Also es gibt einige Geschichten in den Evangelien, wo Jesus von den Menschen als Sohn Davids angesprochen wird und da drücken die quasi aus, dass sie ihn für den verheißenen Messias halten. Du merkst schon, man kann bereits über die ersten Zeilen des Liedes eine kleine Abhandlung schreiben. Und so geht es immer weiter. Die Perle und die Krone aus Strophe 2, die stammen auch aus der Offenbarung. Genauso
viele
wie die
Bilder.
Ja, auch die Aussage, dass Jesus das A und O ist. Du weißt bestimmt, was damit gemeint ist, ne?
Naja, A und O, das kommt vom griechischen Alpha und Omega. Und das ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Steht natürlich hier auch symbolisch für Anfang und Ende, also für alles Entscheidende. Also spannend, ganz viel drin. Es ist ja auch ein langes Lied, ne? Wenn ich mir die Strophen angucke, die 6, 7.
Ja, 7 Strophen.
7 Strophen und dann ist nochmal der mehrstimmige Satz von Bach mit der 6. Und zwar ist der sicher aufgenommen, weil er so in der Kantate vorkommt. Die Melodie stammt von Philipp Nikolai selbst und bis auf den von dir genannten und berechtigten Betonungsholperer passt sie aber ganz gut zusammen, finde ich, zu dem Inhalt des Liedes. Sie hat eine ganz klare hymnische Struktur mit starken Melodiebögen. Also damit meine ich, diese haben einen hohen Wiedererkennungseffekt. Und der Satz, also diese Melodieform, das ist eine Barform, so sagt man A, A, B. Also der erste Teil wird wiederholt, ist gleich und dann kommt ein Abgesang. Das ist eine ganz typische Form für den evangelischen Choral, ein weit ausschwingender Teil am Schluss nochmal, Was sind das für Intervalle? Es beginnt mit einem festlichen Dreiklang, erst ein tiefer Ton wie schön leuchtet, wie schön leuchtet, wie ein Geläut von der Glocke, also ein Dreiklang. Und das ist ganz festlich in diesem D-Dur. Für mich hat es auch eine Ähnlichkeit mit der Melodie Wachet auf. Wachet auf, wie schön leuchtet. Es ist einfach bloß eine andere Abfolge dieser drei Glockentöne. Die Melodie hat eigentlich nur einen Tonumfang von 8 Tönen, das ist gar nicht so viel. Aber sie erscheint ganz weitläufig, weit ausladend. Besonders schön finde ich dieses Echo, diese Wiederholung im Abgesang. Guck mal die beiden Worte an, lieblich, freundlich. Das singen wir lieblich, freundlich, na, 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 ja, ja. Wenn du das jetzt mal als Echo verstehst, singt einer lieblich, der andere freundlich. Das ist doch ganz, ganz hübsch.
Ja, und schön und herrlich dann ja auch nochmal, ne?
Ja, genau, schön und herrlich. Da,
da, da, da. Und sogar dreimal. Ja, dreichern, gar, nee, dann ändert sich
dann, okay, ja. Dann okay. kommt's anders. Ich finde, das hat so was Dialogisches auf. Das können sich die beiden Liebenden auch zusingen. Ja. Und was ich auch gelesen habe und was ich wirklich passend finde, ist, dass es auch was hat von so einem Kindlein-Wiegelied, so Weihnachtsliedern. Die kennst du doch auch. Aia, aia, Susani, Susani, Susani.
Mein Lieblingslied.
Ja, das ist doch so ähnlich wie dieser Melodie-Baustein am Schluss.
Nee, mein Lieblingslied ist, wie soll ich dich empfangen? Aber das andere finde ich auch sehr schön.
Also man könnte mit dieser Echo-Wirkung oder mit diesem Wiegen, dieser Eierwirkung irgendwie spielen. Also Echo-Wirkung an der Orgel ist ganz einfach. Ne? Ich spiele mit einem Hauptmanual und dann mache ich so, ich spiele bei der Stelle lieblich mit dem Hauptmanual, freundlich, setze ich ein bisschen zurück. Ich könnte mir das zusingen als Wechselgesang zwischen der rechten Seite, der linken Bankseite im Gottesdienst, wenn ich das möchte. Das Morgensternlied hat für mich in seiner Melodie ganz viel Glanz und Charme und es ist auch sehr beliebt. Und wenn ich noch eine Orgel besäße mit einem Zimpelstern, also so einer kleinen Glockenmechanik am Prospekt, warum sollte ich nicht gerade bei diesem
Lied den
Zimpelstern erklingen lassen? Ja, der schöne und festliche Satz, der abgedruckt ist, ist von Johann Sebastian Bach. Und wie alle Bach-Choräle ist der eigentlich nicht ganz leicht zu singen. Man muss schon etwas chorerprobt sein mit den vielen Achteldurchgängen. Guck mal am Ende die Bassstimme an. Eigentlich ist er ein bisschen zu schwer für eine ganz normale Gemeinde. Aber die Gesangbuchmacherin, so denke ich, vertrauten darauf, dass dieser Satz einfach so bekannt ist, dass er unbedingt reingehört. Er ist auch wirklich sehr bekannt. Es gibt eine ganze Kantate, Bachwerk Verzeichnis 1, die heißt Wie schön leuchtet der Morgenstern. Es ist die Festtagskantate für Maria Verkündigung am 25. März. Daneben gibt's auch, kommt dieser Choral, aber auch in verschiedenen anderen Werken. Zum Beispiel in der Bach-Kantate erschallet ihr Lieder als Schlusschoral. Schwingt freudig euch empor. Da sind mehrere Choralstrophen dieses Chorals ausgesetzt. Gibt natürlich auch ganz viele Orgelbearbeitungen, nicht bloß von Johann Sebastian Bach, auch von anderen. Also irgendwie hat dieses Lied seit seiner Entstehung und auch gerade diese Melodie viele Komponisten gereizt, es zu verarbeiten.
Der Nicolai hatte schon was Geniales, finde ich. Also dieses andere Wachet auf ist ja auch so ein geniales Lied, ne? Ist schon toll.
Und ich habe auch gelesen, dass das Lied wirklich ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung schon so beliebt und verbreitet war, dass man es wirklich frühzeitig in allen möglichen katholischen, reformierten, lutherischen Gesangbüchern aufgefunden hat, weil es hat sofort Eingang gefunden.
Und ob das dem Nicolai gefallen hätte, weiß ich nur wieder nicht, wenn der wirklich und so ein Kämpfer
war. Es gab übrigens auch ganz viele Nachdichtungen, da, wo man die erste Zeile behielt, wie schön leuchtet der Morgenstern, und ab dann wurde es anders. Das war eine Art Mode. Also hier sind auch große Namen zu nennen, wie Schlegel oder Klopstock, die das auch gemacht haben. Oder eine ganz bekannte Fassung 1837 von Albert Knapp. Es gab auch Bearbeitungen von deutschen Christen, die natürlich versuchten, alle Bezüge zu Israel aus diesem Text rauszustreichen und umzudichten. Und es gab seit der Reformation eigentlich auch ganz viele Parodien auf dieses Lied, auf die Melodie und auf den Text. Das heißt ja, Parodien heißt ja auch weltliche Liebeslieder, die dann einfach entstanden, die man an dieses geistliche Liebeslied rangehangen hat.
Martina, ich habe gelesen, dass das Lied ursprünglich nicht als typisches Epiphanias-Lied in Gebrauch war, sondern zu Hochzeiten und am Sterbebett gesungen wurde. Und beim Abendmahl, das hat natürlich Anhalt im Text, in Strophe 4 heißt es ja, Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. Also das sind die...
Und Strophe 2.
Die Gaben drin, ja. Strophe 2, genau. Hosianna, himmlisch Manna, das wir essen und so weiter. Also da gibt es so Anspielungen. Warum passt es aber trotzdem zu Epiphanias, das Lied? Also ich finde, wir haben ja unter den vielen Themenfeldern, die sich in dem Lied finden, auch zwei, die dem Epiphaniasfest auf besondere Weise zugeordnet sind. Nämlich das Themenfeld Licht, Erscheinung, Offenbarung. Wenn du mal den Text durchguckst, da flammt, scheint und glitzert es an vielen Stellen. Und das zweite Themenfeld, das zu Epiphanias passt, ist das der Königsherrschaft Christi. Christus wird mehrfach als König bezeichnet in dem Lied und es ist auch zweimal von einer Krone die Rede, nämlich in Strophe 2 und 7. Und das hat ja auch etwas mit Königtum zu tun, die Krone. So, Martina, und jetzt setzen wir uns unsere Kronen auf, stecken uns eine Handvoll Plätzchen in den Mund und feiern Epiphanias. Musik.